Die einen halten KI für allmächtig, die anderen halten sie für einen sehr charmanten und penetranten Lügner. Für unseren heutigen Studiogast ist daher der Begriff der vertrauenswürdigen KI doch sehr fragwürdig, denn Vertrauen ist gut, aber Kontrolle manchmal doch besser. Während KI sich ancheckt, Kunden zu bedienen, Patienten zu behandeln, Recht zu unterstützen und zu sprechen, da ist doch die Frage vor allem, was wollen wir Menschen überhaupt? Und wahrscheinlich werden wir in eine Koevolution von Mensch und Maschine hineingeraten. Wir haben deswegen einen ganz fundierten Studiogast eingeladen, der sich von Berufswegen mit dem Thema KI auseinandersetzt. Er arbeitet am DFKI, ist aber inzwischen ein Kommunikator zum Thema künstliche Intelligenz und hat einen eigenen ARD-Podcast KI und Jetzt. Er ist von Haus aus Computerlinguist und ihn hat die Entwicklung der LLMs, der großen Sprachmodelle, doch ganz schön auch überrascht. Und so freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch mit Aljoscha Borchardt. Herzlich willkommen bei Dig Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Aljoscha.
Ja, ich erlaube mir mal zu sagen, guten Morgen.
Ja, guten Morgen,
schön, dass du hier bist. Sehr unchristlichen Zeit auf, 8 Uhr morgens. ja, aber es ist der Morgen nach der Apple Keynote. Also Apple hat gestern Abend mal verkündet, wie sie mit Siri AI tatsächlich jetzt den zweiten Anlauf gewinnen wollen. Vor 2 Jahren haben sie es schon mal versucht und sind kläglich gescheitert, haben etwas angekündigt, was sie nicht hingekriegt haben. Und jetzt haben sie sich die Hilfe von Google genommen. Und aus Siri, dem mit Abstand dümmsten Chatbot, der gerade auf dem Markt ist, der wirklich nichts kann, da soll jetzt Siri AI draus werden. Aber mit dem kleinen Wermutstropfen oder dem großen nicht in der EU. Denn aufgrund des Data AI Acts in der EU, also der Datenschutzverordnung, wird Siri erstmal nicht nach Europa kommen. So, Aljoscha, lass uns mal ganz groß reinstarten in diesem Podcast. Hat die EU alles falsch gemacht oder vielleicht auch alles richtig gemacht?
Ja, das hatten wir ja an anderer Stelle auch schon, dass es dann hieß, irgendwas gibt es nicht in Europa. Naja, dann gibt es irgendwie 300 Millionen Kundinnen und Kundenpotenziale und irgendwann werden die dann doch nochmal interessant, ja, die ja auch finanzkräftig sind. Und dann plötzlich geht es dann doch in Europa und lässt sich in Europa rechnen. Ich habe mal mit der Person gesprochen, die Untertitelung und Transkription für Zoom bereitgestellt hat. Und dann hieß es auch, wegen DSGVO muss das halt in Europa gerechnet werden. Und zack, ging es. Ja, zack, wurde also die Untertitelung und Transkription von Zoom dann in Europa gerechnet. Hat die EU alles falsch gemacht, ist deine Frage. Und ich denke, zwischen dem Gesetz, was auf dem Papier steht, und der Umsetzung ist sehr viel Raum und sehr viel Interpretationsspielraum. Und ich denke, das Gesetz, was auf dem Papier steht, ja, das gibt den Stand weitgehend von vor ChatGPT wieder. Man hat versucht, natürlich sehr generisch die Regulierung zu formulieren mit Risikoklassen und mit Ausnahmen und mit Hochrisikobereichen. Und damals war man aber auf dem Stand, würde ich sagen, das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, war ein autonomes Auto, was einen Unfall verursacht, oder irgendwie ein falsches Medikament, was von einem KI-System empfohlen wird und zum Nachteil der Patientin oder des Patienten ist, was natürlich an sich auch schlimme Dinge sind, das will ich nicht sagen. Aber das, was wir heute sehen an Demokratiegefährdung durch Deepfakes oder dass das ganze Online-Business SEO zusammenbricht durch KI-Suche, das hatte man natürlich damals so noch nicht gesehen. Ja, das ist, du wolltest groß einsteigen und ich wollte sagen, von der Regulierung sind wir wahrscheinlich an der einen Stelle, haben wir viel zu wenig gesehen. Und an der anderen Stelle, wie du sagst, haben wir ja noch nicht mal den AI-Act umgesetzt und sind jetzt noch am Diskutieren. Es gibt den Omnibus, soll man die Deadlines nochmal verschieben? Das heißt, es herrscht noch große Unsicherheit. Es ist wahrscheinlich nicht mal bei Apple der Fall, dass sie nicht glauben, dass es in der EU nicht geht, sondern es ist die Unsicherheit. Wie wird es kommen? Wann wird es genau kommen? Was wird man dann dürfen? Also die Antwort, eine typische Antwort eines Wissenschaftlers, länglich und es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, du könntest auch Rechtsanwalt geworden sein. Sehr schön. Ja. Ja, du beschäftigst dich ja, also du kommst vom DFKI, da steckt ja schon im Namen das Thema künstliche Intelligenz drin. Und ich glaube, auch ihr hättet euch vor 5 Jahren wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, wo wir heute sind, vermute ich mal so, weil die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert, jetzt eben in diesen exponentiellen Aster einsteigt. Also das heißt, KI beschleunigt sich selber weiter. Was hat das denn mit deinem eigentlichen Gebiet gemacht? Du bist ja eigentlich Computerlinguist, mal so von der Ausbildung
her. Ja, ich habe vor 30 Jahren mal Computerlinguistik studiert, also sagen wir mal 2 technologische Wellen zurück. Und Und wir haben das auch nicht wirklich kommen gesehen. Also die mittelgroßen nennt man sie ja, oder Small Language Models nennt man sie heute, also BERT und so, die glaube ich 2018 von Google und anderen auf den Markt kamen, die haben damals eigentlich schon bei uns das ganze Gebiet wieder mal umgekrempelt. Also ich komme noch aus der, fang vorne an, aus der symbolischen Welt, wo wir noch mit Expertensystemen und formalen Grammatiken, ja, und Weltmodellen und wenn dann und was weiß ich gearbeitet haben, dann kam die erste Welle der Statistik, Bayesche Statistik mit Feature Engineering und die Modelle, die waren immer, die Daten waren immer zu viel und die Rechenleistung war immer zu wenig. Also man musste sehr, sehr viel eingreifen in die Prozesse und hat dann immer optimiert und gewichtet und weggeschnitten und verallgemeinert und solche Dinge gemacht. Und das hat dann nie wirklich funktioniert, weil der Mensch halt immer versucht hat, das Machine Learning zu optimieren in dieser ersten Welle. Das war eigentlich immer ein Kampf sozusagen. Man weiß, in den Daten steckt sehr, sehr viel Information, aber man hatte nicht die Rechenpower, sie automatisch rauszuholen. Und das war also immer relativ krampfig. Und dann kamen eben diese Sprachmodelle, die sozusagen dann einfach alles selber mitgebracht haben. Ja, die haben eben die Muster in der Sprache erkannt und die konnten dann eben Emotionen erkennen in Tweets und die konnten dann plötzlich übersetzen und die konnten dann alles Mögliche, ohne dass wir ihnen überhaupt irgendwas erklären mussten. Ja, einfach nur die Macht der großen Daten und der großen Rechenpower. Und das hat dann eben schon vor 10 Jahren bei uns eigentlich alles umgeworfen und ganz viele Dinge, die wir halt sozusagen früher gemacht haben und auch nur wir konnten, ja, die waren dann plötzlich sozusagen allgemein verfügbar und wir sind dann haben dann unsere Forschungsthemen eben auch entsprechend angepasst oder anpassen müssen. Und das hat sich halt so wahnsinnig verändert. Und Anfang 23, glaube ich, als ChatGPT gerade auf dem Markt war, hatte ich mit unserem CEO ein Gespräch und der hat gesagt, Mensch, Aljoscha, glaubst du, bis wir in Rente gehen, reicht Reden über KI?
Sehr schön. Und ja, die Frage stellen sich wahrscheinlich alle hier. Genau.
Ja. Naja, als unabhängiges Forschungsinstitut muss ich sagen, ziehe ich jetzt eigentlich auch gerne die Karte und nutze sie auch zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr als Berater zu den Leuten oder nicht mehr als der Einzige, der überhaupt die Sachen beherrscht und die Sachen bauen kann, sondern eben als Begleiter, als Reflexionspartner. Und das hilft sehr. Also viele experimentieren natürlich, man spricht von Demokratisierung, alle fummeln irgendwie ein bisschen rum, ja, teils auf dem Privatrechner auf den Knien, Schatten-KI, teils schon irgendwie dürfen sie es und machen sie es. Aber sie kommen nicht systematisch vorwärts. Das merken wir immer wieder. Und schon die Tatsache, dass wir im Raum sind und dann fragen, hast du dir mal deine Prozesse angeguckt? Hast du dir mal Personas überlegt? Hast du den Evaluationskriterium überlegt? Was willst du eigentlich erreichen mit deiner Toolchain? Hast du Legacy-Systeme drin, die du erstmal überkleben willst oder willst du es gleich richtig machen? All diese Fragen, da braucht man dann eben doch die Wissenschaft und die Leute, die auf das Ganze ein bisschen systematischer drauf gucken. Also insofern denke ich, das breite Ausrollen in der Breite, auch in unserer mittelstandsgetriebenen Wirtschaft, da liegen so viele Detailfragen noch. Ich mache mir keine Sorgen um uns.
Und nun gibt es etwas Werbung. Ihr kennt das alle. Egal, was ihr im Internet macht, überall stoßt ihr auf Ranglisten, auf Wertesysteme, Punkte, Sternchen, auf Scores. Diese Klickzahlen, Fitnesszahlen, Bestsellerlisten, Political Rankings, sie sollen alles sortierbar machen in einer Dimension. Unsere Gesellschaft ist gerade besessen davon. Doch wann gibt diese Orientierungshilfe in etwas, was eigentlich ein Instrument der Beherrschung wird? Was macht denn diese Scores so mächtig und auch so attraktiv? Wir machen uns damit denn selber zum Objekt. Statt uns mit einer Vielfalt von Meinungen und Werten zu konfrontieren, machen wir einfach eine Dimension daraus und vergeben eine Anzahl von Punkten. Die sagen uns, was wichtig ist und wonach wir streben sollen und bringen uns in eine verführerische Klarheit in unser Denken und Handeln. Das wollen wir ein bisschen besser verstehen. Und im Englischen gibt es ein Buch, The Score. Das ist nun endlich verfügbar im Deutschen beim CH Beck Verlag. Der Autor ist Tai Wing. Der Name schreibt sich NGUYEN. Und das Buch, Der Score, wie wir aufhören, das Spiel der anderen zu spielen. Wir werden Tai Wing auch hier im Podcast begrüßen können und uns länger mit ihm unterhalten. Wir finden, sein Buch gibt einen tollen Einblick in die Mechanik und die Wirkungsweisen der Scores und warum sie so mächtig geworden sind. Und natürlich findet ihr den Link zum Buch in unseren Shownotes. Ende der Werbung.
Jetzt ist ja so, also zumindest wir in der Wissenschaft sehen, dass durch diese nach wie vor große Geschwindigkeit sich die Arbeitsabläufe hier aber auch total geändert haben. Und viele der Kollegen machen sich Sorgen, dass die Schere aufgeht. Also diejenigen, die gut waren vorher, sind jetzt mithilfe der KI extrem viel besser. Diejenigen, die vorher aber vielleicht nicht so gut waren, sind mithilfe der KI allenfalls genauso gut wie vorher, aber oft auch schlechter, weil sie sozusagen in dem dadurch möglicherweise noch größer generierten Chaos ertrinken. Siehst du das bei den Firmen, die du berätst, auch oder bei den Leuten, die bei euch arbeiten?
Ja, ich sehe das, also auf jeden Fall sehe ich die Gefahr, die du nennst, und natürlich auch in vielen, vielen Gesprächen. Ich bin ja auch viel auf Panels und in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen mit ganz unterschiedlichen Leuten unterwegs. Diese, positiv gesprochen, dieser Gestaltungsspielraum für unsere Wissens- und Kommunikationsökonomie oder unser, ich sag mal, das Betriebssystem unserer Wissens- und Informationsgesellschaft, das wird, glaube ich, langsam gesehen. Ja, und die Effekte, die du siehst, und da hängt ja ganz, ganz viel dran. Da hängt natürlich für jede einzelne Branche oder jede einzelne Anwendung die Frage dran, wie wollen wir zwischen Mensch und Maschine übergeben und aufteilen? Und ich bin ja immer derjenige, der dann sagt, Leute, nicht die Frage, kann KI Recht sprechen, kann KI Patientinnen behandeln, kann KI dies oder jenes? Ja, die Antwort ist dann meistens entweder schon jetzt ja oder in kürzester Zeit ja. Die Frage ist, wollen wir, dass KI Recht spricht? Wollen wir, dass KI Patientinnen behandelt? Und die kann man dann diskutieren und seine Prozesse dann angucken und sich dann überlegen. Und wenn KI uns dann entlastet und dann gibt es ja immer diesen Spruch, Routinetätigkeiten übernehmen, den ich auch doof und kurz gedacht finde. Denn was wäre denn unser Alltag, wenn wir keine Routinetätigkeiten hätten? 8 Stunden am Tag tiefe und fundamentale Entscheidungen treffen oder nur die KI-Ergebnisse abhaken, als Haftungsknecht dafür herhalten, dass KI mir irgendwas hinratscht und ich bin dann doch derjenige, der dann aus Faulheit oder Zeitmangel das einfach durchwinkt. Das kann es nicht sein. Also irgendwo muss die Wahrheit dazwischen liegen. Das heißt, wir müssen gescheite Prozesse modellieren. Und ich habe kürzlich mit meinem Nachbarn Jürgen Renn, der ist Direktor am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena und Wissenschaftshistoriker, der hat es mal schön erklärt, dass eigentlich mit jeder neuen Repräsentationsform und Möglichkeit, auch kognitive Prozesse auszulagern, der Mensch es immer geschafft hat, mehr draus zu machen. Du hattest das Kerbholz, hast da reingeritzt, du konntest die Zahlen erfinden. Du hattest die Zahlen, du konntest die Arithmetik bauen, dann Fast Forward, du konntest Tabellenkalkulationen bauen, du konntest PCs bauen, du konntest das Internet bauen. Und immer hat der Mensch es geschafft, eigentlich, wenn er wieder was auslagern konnte, Zeit gewonnen hat oder eben neue Muster, neue Strukturen erkannt hat, was Neues zu bauen. Eine Koevolution quasi aus Mensch und Repräsentations- und Wissenstechnologie, wenn ihr so wollt. Ja, dass man Telefonnummern speichern kann, hat dann wieder andere Marketingmodelle ermöglicht und so weiter. Und so sollte das auch mit KI sein. Also ich bin einfach nicht bereit anzuerkennen oder zu sagen, wir haben jetzt das Ende der Geschichte erreicht und ab jetzt wird nur noch die Technologie besser und die Menschen werden döver und die Schere geht auseinander, sondern Frauke, genau das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert, dass wir inklusiv sind, dass wir vernünftig, ob das jetzt mit Quoten ist, ob das mit Gamification ist, in jedem zweiten Fall haben wir einen Fehler versteckt, ich habe die Lösungen nicht, aber dass wir eben Mittel und Wege finden, wie wir auch zu mehr Menschlichkeit kommen, wenn ich nochmal ein bisschen ausholen darf. Das ist sozusagen der Lieblingsteil meines Standardvortrags, wenn man so will. Da frage ich immer so, oder sage ich immer so, wenn wir in Sonntagsreden darüber reden, wie wir arbeiten wollen oder wie wir unsere Studierenden ausbilden wollen, dann kommen da Begriffe wie kritisches Denken, Selbstwirksamkeit, Partizipation, Entscheidungsfreudigkeit und das sind alles so die Begriffe, wie wir eigentlich arbeiten wollen. Und de facto arbeiten viele gar nicht so. Im Hamsterrad, überreguliert, viel zu viel auf dem Tisch, gar keine Zeit für die interessanten Dinge, gar keine Zeit für die Kunden, die vielleicht ein bisschen mehr Rückfragen haben und so weiter und so fort. Und wenn wir das schaffen, eben mit KI, die uns zunächst mal, und das möchte ich auch ganz klar machen, erstmal daran erinnert, was auch alles schiefläuft in unseren Ämtern, in unseren Universitäten, in unserem Medizinsystem, in unserem Journalismus, viele Dinge im Wissenschaftssystem, viele Dinge, die waren schon kaputt und das war uns auch bekannt, dass die kaputt sind. Und KI ist jetzt ein Aufwecker. Ja, je nachdem, ob man positiv oder negativ drauf ist, Katalysator oder Brandbeschleuniger von Veränderungen, die eh anstanden. So, Punkt. Jetzt noch letzter Satz, die Frage, ob KI dann auch Teil der Lösung ist, Journalistinnen und Journalisten eine bessere Arbeitsgrundlage zu schaffen, um Lokaljournalismus zu machen und die Leute wieder in ihre Blätter zu holen. Im medizinischen Bereich eben sich Freiräume zu schaffen, um dann die Leute behandeln zu können und nicht irgendwie Standardsachen machen zu müssen. Im ja, in der Schule, was weiß ich, durch bessere Fremdsprachenunterricht die Kinder multilingualer zu machen und so weiter und so fort, ja, individuellere Lernmaterialien an den Universitäten erzeugen zu können. Das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber das wäre, ihr lächelt schon, ja, das wäre eben mein Ziel, mehr Menschlichkeit durch KI.
Jetzt gibt es ja erstmal noch eine ganz seltsame Wahrnehmung von KI, was KI heute denn überhaupt kann. Das ist ein bisschen wie Schrödingers Katze. Also KI ist unfassbar allmächtig schon. Es gibt schon fast diese AGI, also diese ganz menschenähnliche, übermenschliche Intelligenz, die alles kann und so weiter. Klammer auf, ganz sicher nicht. Ja. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass ja KI unfassbar schlechte Ergebnisse liefert, weil sie eben darauf trainiert ist, das Wahrscheinlichste wiederzugeben und so weiter. Wie kriegen wir denn da einen Griff dran? Was ist denn tatsächlich gut in der KI heute und was kann sie auch heute noch nicht? Und wie finden wir heraus, wo diese Trennlinie ist? Denn wir haben einen sehr charmanten Lügner da auf der anderen Seite stehen,
ja,
der uns ja immer das gibt, was wir hören wollen. Ja.
Christoph, du piekst sehr, sehr früh am Morgen genau eigentlich in ein sehr spannendes Wespennest rein. Denn bei Menschen haben wir einen Kompass. Ja, und der stimmt auch manchmal nicht. Aber wir denken, wenn die Person an der einen oder anderen Stelle mal gut war und uns im Vorstellungsgespräch überzeugt hat und bestimmt gute Arbeiten abgeliefert haben, dann generalisieren wir und sagen wir, dann wird diese Person auch weiterhin diese auf dem Niveau gute Arbeit leisten und sich noch verbessern, gegebenenfalls und so weiter und so fort. Und da die haben wir meistens
Prüfungssituationen, ja?
Ja, wir gucken, ne, mal, da haben wir als Menschen meistens, ja, genau, einen Kompass. Ja, wir meinen, wir wissen eben sozusagen, für welche Aufgaben wir wie lange, ne, jemandem auf die Finger gucken müssen, bis wir ihr oder ihm trauen können. Ja, deshalb eben auch Vertrauen, und vielleicht sollten wir nachher nochmal über vertrauenswürdige KI sprechen, ob das ein gutes Konzept ist. Aber da haben wir eben ein gutes Bauchgefühl, und das kann uns natürlich auch täuschen. Ja, wenn dann dein geliebter Schauspieler, der als Schauspieler oder Schauspielerin sich bewährt hat, in der Talkshow über Gaza spricht, oder über Weltwirtschaft, dann kann das auch schiefgehen. Ja, dann können wir da eben auch Vertrauen übergenerieren und sagen, ja, das ist ein toller Schauspieler. Dann denken wir eben nicht, dass ihr denkt immer, die Älteren erinnern sich an Manfred Krug, der dann die Telekom-Aktien verkauft hat. Ja, Advokat des Anwalts Liebling und so, der hat viel Werbung gemacht, und dann da waren viele Leute enttäuscht, ja, weil sie eben gedacht, dem tollen Schauspieler getraut haben und dann eben Aktien gekauft haben, die dann abgerutscht sind. Also da haben wir auch in dem menschlichen Bereich, ist es uns manchmal nicht gelungen, unser Vertrauen richtig einzusetzen. Ja, das finde ich auch, ihr müsst mal auf die Begrifflichkeit achten, Vertrauen schenkt man und der andere genießt dein Vertrauen. Ja, das ist schon was, darüber sollte man mal drüber nachdenken, also wen man in den Genuss seines Vertrauens bringen soll. Und Christoph, wie man letztlich die KI-Systeme evaluiert, das ist ja noch völlig unklar. Also gerade damit beschäftigen wir uns sehr, sehr stark, aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass die gängigen Benchmarks, also vom Sudoku bis zum Jura-Examen, die waren ja für Menschen gemacht. Ja, die sind in den Trainingsdaten drin und die sind eben einfach auch nicht dafür geeignet, solche, ich sag mal, Allzwecksysteme zu testen. Und es ist an sich auch theoretisch eine schwere Frage. Ja, du hast jetzt zwei Pianistinnen da, die eine hat bei Keith Jarrett Free Jazz gelernt und die andere hat klassisch gespielt, und du, jetzt frag mich mal, welche von den beiden ist die bessere Pianistin? Ja, also ich meine, jede kann sehr, sehr gut Klavier spielen, und die eine braucht ein bisschen länger, um Klassik zu spielen, die andere braucht ein bisschen länger, um Free Jazz zu spielen, aber das ist für beide natürlich nicht unmöglich. Sie sind einfach ein Zeichen ihrer Ausbildung bei dem KI-System, ein Zeichen des Trainings und des Post-Trainings. Das heißt, auch wenn ein KI-System irgendwas mal nicht kann, das habt ihr auch alle erlebt, mit dem nächsten Update kann es das können oder auch wieder vielleicht verlernt haben. Auch das wird ja schon berichtet. Ja, also Meinungen auch der KI-Systeme verändern sich und andere Dinge, dass man kritisch sehen kann. Also von daher ist das eine total offene Frage, wie man die evaluiert.
Ich muss jetzt da reinspringen bei der vertrauenswürdigen KI und diesen Evaluationsgedanken, die du hast. Wir haben hier an der LMU ein ganzes Graduiertenprogramm zu vertrauenswürdiger KI. In der Regel technisch besetzt, von den Doktoranden her. Wie siehst du das? In welche Richtung sollte das gehen? Ist das überhaupt möglich? Ich habe das Gefühl, dass ich zwischen den Zeilen gehört habe, du denkst, das geht nicht. Und die Updates sprechen vielleicht auch in der Richtung schon Bände. Aber wo sind da eure Gedanken und wo geht ein Evaluationsvorschlag hin bei euch?
Also ich finde vertrauenswürdige KI eigentlich nur halb gut, denn ihr wisst, im Deutschen, wir sagen, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Eigentlich wollen wir Technologie, die wir kontrollieren können, die beweisbare Eigenschaften hat, wo wir uns darauf verlassen können, dass sie so funktioniert und wo wir nicht nur ungefähr wissen, dass sie meistens so funktioniert, auch wenn wir sie auf Herz und Nieren geprüft haben. Das ist besser als nichts. Auf jeden Fall, wenn wir ihr trauen können, wenn wir eben auch für die KI einen Kompass entwickeln. Aber letztlich wäre eigentlich mein Gedanke, auch um auf diesen Koevolutionsgedanken nochmal, das vielleicht nochmal kurz auszuführen. Damit hängt nämlich auch noch die Frage zusammen, wie wir die Technologie auf unsere Prozesse loslassen. Und erinnere mich daran, dass ich nachher nochmal über Evolution, wolltest du noch wissen, erinnere mich. Kurzer Exkurs wieder. Früher habe ich immer gesagt, und habt ihr wahrscheinlich auch immer gesagt, ein schlechter analoger Prozess wird auch ein schlechter Digitalprozess, wenn ihr den nicht sauber zieht. Ja, also guckt euch an, welche Daten habt ihr, welches Wissen habt ihr, zieht die Prozesse gerade, macht dann Digitalisierung und KI und dann habt ihr ein schönes shiny Ergebnis. So. Jetzt haben wir aber die Prozesse nicht gerade gezogen, obwohl wir das auch schon länger wollen. Ja, das liegt zum Teil daran, dass die Leute es nicht können. Das liegt zum Teil daran, dass Regulatorik dranhängt, dass man die Gesetze und so weiter nicht so schnell ändern kann. Das liegt darin, dass Legacy-Systeme, heterogene Datenbestände und so weiter und so fort, Altlasten einfach da sind, die man nicht mehr anfassen möchte oder die man nicht ändern möchte. Und dann habe ich mich inzwischen überzeugen lassen, auch von Leuten, dass es genauso valide ist zu sagen, kleister halt erstmal KI drüber, lass Cloud Code sich einfach durchwuscheln durch dein ganzes System hier von Daten und Tools und Zeug und lass es den Laden erstmal schmeißen, ohne dass wir vielleicht genau verstehen, wie es funktioniert. Ja, also Stichwort, um ein Ziel zu erreichen, musst du dich auch manchmal von ihm entfernen. Wenn du querfeldein auf ein Dorf zuläufst und da ist ein Bach dazwischen, dann musst du dich eben möglicherweise ein Stück weit von diesem Dorf entfernen, bis du eine Brücke findest und dann kannst du wieder drauf zugehen. Also lass uns doch ruhig KI als Tesafilm drüber kleistern, damit wir erstmal handlungsfähig sind und auch Erfahrungen machen können. Aber dann die spannende wissenschaftliche Frage jetzt, Frauke, wie fangen wir das hinterher wieder ein? Wie kommen wir aus dem, was das KI-System dann möglicherweise erfolgreich macht? Wie kriegen wir daraus wieder eine modellierte, saubere Modellierung, die wir als Menschen verstehen, die nicht nur vertrauenswürdig ist, sondern kontrolliert ist, die beweisbare Eigenschaften hat, die auditierbar ist, die eben wieder unseren Ansprüchen, die wir eigentlich derzeit haben, genügt. Und manche Leute antworten, kommen wir nie mehr dazu. Das wird dann einfach so weiterlaufen. Ja, aber ich bin trotzdem, ich bleibe romantisch und bleibe eben bei der Hoffnung, dass man das dann wieder hochziehen kann, mithilfe der KI dann in was, wo wir sagen, das ist unser Geschäftsmodell, das sind unsere Daten, die und die Muster, da drin nutzen wir und so weiter. Ja, also eben,
das kann ich sag mal, der
Theoriebildung.
Ja, kann ich aus der wirtschaftlichen Situation genau spiegeln, Aljoscha, also als hoffnungsloser Romantiker hier. Wir haben ja die Situation, dass wir tatsächlich in großen Unternehmen immer kaputte Prozesse haben. Woran liegt das? Wir haben im Prinzip ja die Prozesse eingebacken, Menschen fangen an, Unternehmen zu bewohnen. Also es gibt eine sehr große Resilienz im negativen Sinne. Also was man mal besitzt, dann gibt man das auch nicht wieder her. Dann ist dann jede Lösung so, wie man sie früher gelernt hat, egal was das Problem ist. Und jetzt ist eben die Frage, und das übersetzt sich auch in IT-Systeme, in Tools und so weiter, alles sehr, sehr schwer zu ändern. Und wenn ich KI drauf loslasse, kann ich eben jetzt genau einerseits entweder sagen, na gut, ich mache den Prozess gerade, ja, dann warte ich ja aber da, bis ich das alles sortiert habe, mit dem großen Risiko, dass die Menschen wieder nur sich selber sehen. Also es ist ein menschengemachter Prozess, in dem Menschen sich gegenseitig den Staffelstab übergeben, anstatt sich zu fragen, was muss ich denn am Ergebnis bekommen und wie komme ich da direkt hin? Also wie komme ich über diesen Bach, den du gerade beschrieben hast, mit KI, ohne dass ich die menschliche Vorgehensweise brauche. Was aber dabei passiert, ist eben, dass unglaublich viel Wissen eigentlich von diesem, es hat ein Mensch geschrieben und dann gibt es einen anderen Menschen und das ist alles nachlesbar, hingeht in Modelle, in Datenstrukturen, die vielleicht gar nicht mehr menschlich lesbar sein werden. Ja, und dann kommen wir eben wieder in diese Vertrauensfrage rein. Wenn ich dann KI frage, was hast du denn da gemacht? Ja, dann weiß ich immer weniger eigentlich, was denn eigentlich tatsächlich in diesem
Maschinenraum passiert ist. Mit der Zusatzschwierigkeit, dass die Menschen, die die Prozesse und die Kunden und die Strukturen noch mit aufgebaut haben und kennen, in den nächsten 5 Jahren in Rente gehen. Das heißt, so dieses Wissen, das wird, und jetzt bin ich doch wieder der Romantiker, dieses Wissen wird so oder so abfließen. Das heißt, die COBOL und Algol 60 Programme, die möglicherweise gerade noch irgendwie einer von den älteren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bedienen kann, die kann in 5 Jahren sowieso keiner mehr bedienen. Also auch spannend, ja, also auch diese Frage, wie schaffen wir eben diese Transition, ja, Digitalisierung plus KI plus Nachhaltigkeit, also es ist ja nicht eine Triple Transition, über die wir inzwischen reden, aber ich bleibe romantisch und nehme mal dieses DDR-Motto, überholen ohne einzuholen. Und Frauke, du wolltest noch über Evaluationen reden. Wie kann man es machen? Und meiner Meinung nach eben nicht, ist dieses Modell besser als dieses Modell, sondern wirklich scharf auf die Aufgabe, die ich vorhab, an das Modell auszulagern. Da kommen ja dann natürlich noch drumherum Rahmenbedingungen. Sind es vertrauliche Daten, die nur im Haus gerechnet werden dürfen? Das hat man ja auch ganz oft. Ja, das wird ja viel auch übersehen, dass du auch über kleinere Modelle sprichst. Wir sprechen über Edge-Modelle, die vielleicht sogar auf der Druckerpresse irgendwo in einem Chip sitzen, weil wir gar nicht die Konnektivität haben oder weil die Daten da gar nicht raus sollen und müssen. Also die Frage, was ist das gesamte Setup? Und dann eben, wie kann ich dynamisch mir Tests bauen für meine Aufgabenstellung, Wohngeldvergabe oder was ich jetzt gerade stemmen muss, um eben das KI-System so zu testen, dass ich nach 100 oder 1000 oder 10.000 oder wie viel Testfällen sagen kann, das macht im Großen und Ganzen die Sache mindestens so gut wie der Mensch, wenn nicht besser. Was jetzt auch lustig ist, wo ich dann sage, wenn es dann geht um Biases und Verzerrungen zum Beispiel beim Human Resource, ich meine gut, da dürfen wir vielleicht gar keine KI einsetzen wegen Hochrisiko, aber angenommen, wir wollen es. Wir bauen uns Testcases, ja, ob die KI eben auch so entscheidet, wie wir wollen, also unabhängig eben von Geschlecht und Vorname und Religionszugehörigkeit und was wir sonst noch alles so über die Leute wissen, dann sage ich immer, nimm doch dieselbe Testbatterie und schick sie mal durch deine menschliche Abteilung. Mach doch mal ein paar Testbewerbungen, ja, und dann guck halt, ja, ob Alexander und Ibrahim und Fatima und Maria die gleichen Einladungsquoten haben bei der Bewerbung. Viel, viel, viel Erfolg, ja, wenn man sich die derzeitigen Wahlergebnisse anguckt. Wenn wir über kognitive Verzerrungen sprechen, ja, da ist jeder Fünfte in manchen Bundesländern, bald jeder Zweite, ja, von stärksten, leidet unter stärksten kognitiven Verzerrungen im menschlichen Gehirn. Also das heißt, die Baseline ist ja auch, sagen wir mal, die spielt ja für die KI zum Teil, ja. Die menschliche Baseline ist ja zum Teil auch nicht so hoch.
Haben wir da viel Scheinheiligkeit im System? Also wir berühren jetzt ja sehr große, ethische, komplexe Fragen. Also wenn du in die USA mal schaust, ich kenne es vor allem aus dem Umfeld jetzt zum Beispiel autonomes Fahren oder andere industrielle Anwendungen, wo die Denkweise in den USA relativ pragmatisch ist. Wenn das 10-mal besser als der Mensch ist, also ein Zehntel der Menschen umbringt auf den Straßen, dann sollten wir das tun. In der EU haben wir ganz klar eine andere Vorgehensweise. Also wir wollen es ganz perfekt haben. Wir wollen im Vorfeld alles abgesichert haben. Hängt auch sehr stark mit den Rechtssystemen zusammen, also wie die jeweils funktionieren in den beiden Kontinenten. Jetzt bist du ja genau an dieser Schnittstelle zur Politik. Du bist ja ein Erklärer, du bist aber auch jemand, der gefragt wird bei diesen komplexen Fragen. Wie erlebst du denn diesen Dialog? Also was ist denn eigentlich der Leitstern und was wollen wir eigentlich erreichen?
Ich glaube, an der Stelle herrscht wirklich Unverständnis vor über die Funktionsweise von KI. Die Leute leben lustigerweise, sie sehen zwar jeden Tag, wie die KI-Systeme funktionieren und sehen die lustigen Videos, was klappt und was nicht klappt, aber das alte, die alte Denkweise, Computer können ja immer 0 und 1, also Computer können das gar nicht oder sind perfekt, die steckt irgendwo noch drin. Ja, diese Vorstellung, man kann es am Computer, kann man es dann eben perfekt machen. Ja, wir Menschen sind nur wir Menschen und wir haben unsere Tagesform und so weiter und so fort, aber ein Computer, ne, der macht es eben gar nicht oder er kann es perfekt, das steckt so lustig noch drin und da muss man, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit leisten, eben genau das, was du gerade zusammengefasst und ich davor ausgeführt habe, eben Leuten vor Augen führen, überlegen, was ist die Baseline, was können wir gewinnen. Ja, wir haben 3000 Verkehrstote in Deutschland pro Jahr ungefähr roundabout, ja 1970 waren es, glaube ich, über 20.000 Tote, das war der Peak, den wir in Deutschland hatten und wenn es jetzt mit autonomem Fahren dann eben noch 100 sind, aber die sind es dann und die sind dann auch möglicherweise, werden dann auch von autonomen Autos angefahren, was natürlich jeder einzelne Tote ist natürlich einer oder eine zu viel. Aber dann eben, das wäre dann eben die Frage, nach welcher Moralvorstellung man das entscheidet aber auch da ist man, wie du sagst, vielleicht auch doppelt wie Gott, eben dieses, ich sag mal, ein Mensch, der irgendwie angetrunken aufs Handy geguckt oder so irgendwie ein Unfall verursacht war, das kann man irgendwo menschlich nachvollziehen, sagt man, das wollen wir nicht machen, das ist natürlich nicht unser Ziel, aber wenn es passiert, dann kann jeder nachvollziehen, wie es passiert ist, aber wenn eben so ein autonomes Auto dann eben dasselbe macht, weil eben, keine Ahnung, irgendwas in den Daten, im Radar, in der Straße eine Situation war, die so nicht vorhersehbar war, dann ist der Aufschrei eben ungleich größer. Ja, und das Interessante eigentlich, auch denk mal in die Werkshalle rein, da will man ja auch viel natürlich mit Robotern, Autonomen und so weiter arbeiten. Ja, aber man sieht jetzt auch ja eigentlich auch unmenschliche Mischformen derzeit in der Lagerhaltung und so, wo die Menschen dann mit irgendwelchen Glases an das Regal geführt werden und nur noch das Produkt aus dem Regal rausnehmen müssen, weil die Menschen besser greifen können als Roboter und billiger sind als Roboter. Das gibt's ja auch, muss man auch mal sagen, dass da KI wirklich auch für unmenschliche Arbeitsbedingungen genutzt wird. Aber eine rein autonome Lagerhalle ist völlig easy. Die Roboter und die Gabelstapler fahren rum, aber die, wo Mensch und Maschine Aufeinandertreffen ist ja immer die gefährlichste. Eine rein menschliche funktioniert auch gut, aber die, wo der Roboter dir mal irgendwie 10 Tonnen in die Hand gibt und sagt, halt mal kurz, ich muss meinen Akku aufladen, ja, da hast du halt ein Problem.
Jetzt gucken wir ja bei KI gerne in beide Himmelsrichtungen. Den Vergleich nach USA haben wir gerade schon gezogen. China wird ja dann auch schnell herangezogen, vor allem, weil die grundlegende Denke dort ja ein bisschen anders ist. Da guckt man eher auf die Gesamtzahl der Toten, sage ich jetzt mal. Also was für die Gesellschaft insgesamt vielleicht in 20 Jahren relevant ist. Welche Scheibe sollten oder könnten wir uns da abschneiden?
China ist ja immer so ein interessantes Beispiel. Es gab letztens in der Lage der Nation eine sehr interessante Folge über China, wo eben auch die Frage gestellt wurde, ja, auch in der Nachhaltigkeit und im Klimaschutz sind sie sehr, sehr gut. Und dennoch lehnen wir natürlich eigentlich vieles von deren Grundvoraussetzungen, ihr Verhältnis zur Demokratie, ihr Verhältnis auch zu dem, wie Individuen sich entfalten dürfen, sehen wir grundsätzlich anders. Ja, und trotzdem die Frage, was kann man von dort lernen? Und letztlich befinden wir uns natürlich in dem Konkurrenzkampf auch international. Jetzt haben wir gerade gesagt, mit 3D-Druck und mit Spezialanwendungen können wir auch Produktion vielleicht aus China zurückholen nach Deutschland und können auch unsere Wirtschaft hier nochmal interessanter aufstellen. Und jetzt kommt China mit Roboterarmeen und möchte eben sozusagen in der Produktion, ja, sozusagen macht den nächsten Riesenschritt und wird dann doch wieder günstiger und individuell maßgeschneiderte Klamotten und so weiter und so fort dann eben mit ihren moderneren Produktionsweisen möglicherweise, also da haben sie uns ja auch sozusagen abgeguckt, wie man eben mit Innovation Wirtschaftskraft schafft und wir sind sozusagen, wie du sagst, Christoph, mit Tradition und Beharrungskraft versuchen wir sozusagen den Verbrenner zu retten und das, was früher in den 70er Jahren gut war, kann ja heute nicht ganz schlecht sein, versuchen wir eben in so einem Zwischenzustand unsere Wirtschaft zu halten und ich denke, da können wir uns schon eine Scheibe abschneiden zu sagen, auch auf Forschung, das sage ich natürlich jetzt als Wissenschaftler, aber schon auf Forschung und Innovation zu setzen und darauf zu vertrauen, dass wir als Europäerinnen und Europäer, und das wäre dann wirklich der Unterschied oder einer von vielen Unterschieden, im Datenschutz, in der Frage, wie wir Arbeitsplätze gestalten, in der Mitbestimmung und Ähnlichem, dass wir eben zeigen, dass es auch besser geht. Ja, dass also zwischen Raubtierkapitalismus und Staats-KI, dass es eben einen dritten Weg in Europa gibt, aber den auch auszuspezifizieren und zu zeigen, wie wir das eben besser machen. Wir haben vorhin schon mal kurz den romantischen Traum von mehr Menschlichkeit angeträumt, aber eben auch, wie wir eben mit einem besseren Datenschutz, mit einem besseren Arbeitnehmerinnenschutz, mit, ich sag mal, sinnhafter Arbeit, ja, dann kommt Karl Marx wieder ins Spiel. Ja, wir können ja auch viele Entfremdungen vielleicht vorbeugen. Wir haben vorhin gesagt, Routine abschaffen ist zu wenig gedacht, aber eben die Leute sinnvoll in the loop, on the loop, at the loop in die neue Welt reinbringen. Also ihr merkt, ich bin einfach durch und durch Romantiker und stell mir vor, dass wir das hinkriegen.
Das freut mich zu hören, weil oft ist ja an so einem Gesprächspunkt dann, dass man nur sagt, oh, hier ist alles schlecht und wir kriegen das nicht hin. Hast du denn gute Beispiele gesehen, wo du sagst, so geht es und so kann man das machen?
Also ich habe letztens ein Beispiel gesehen, das war eigentlich überzeugend. Das ist, wir haben das Programm des Green AI Hub Mittelstand. Das ist also eine Initiative des letztlich Umweltministeriums, wo es darum geht, dem Mittelstand eben diese Twin-Transition zu ermöglichen, Digitalisierung plus Nachhaltigkeit. Und da haben Kolleginnen und Kollegen sind in eine Art Stahlwerk gegangen, die irgendwelche Spezialstahle hergestellt haben und da wird gegossen und da wird gewalzt und gesägt und gezogen und was weiß ich, irgendwelche Materialien daraus erzeugt und da muss man viele, viele Dinge regeln, wie viel Sauerstoff wird in den Ofen geblasen und so fort. Und da gab es viele Stationen in dieser Werkstatt oder in diesem Werkshalle und da gab es Expertinnen und Experten, die das seit Jahrzehnten machen und ihren Teil kannten und wussten, was sie da zu tun haben und wie sie ihren Teilprozess optimieren. Und am Ende des Tages kommt ein gewisser Ausschuss raus. Ja, da gibt es irgendwelche Einschlüsse und Stahl, der ist besser und Stahl, der ist schlechter. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen das alles mal mit Sensorik und aber eben auch mit, was weiß ich, Protokollmöglichkeiten und mit irgendwelchen Glases und was man eben alles machen kann, was man eben, wie man diese Prozesse eben dokumentieren kann und analysieren kann und haben dann eben mit KI-Systemen am Ende des Tages Zusammenhänge rausbekommen, die keiner von diesen einzelnen Menschen, die sich einzelne Prozessschritte da angucken, überblicken konnten. Ja, also einfach ganz normale, ich sag mal, Datenwirtschaft, aber heute eben viel, viel einfacher, innerhalb von einem halben Jahr oder so hochgezogen, konnte man plötzlich am Ende des Tages, wenn Ausschuss kam, sagen, das lag daran, dass wir 3 Schritte zurück Ja, das und das Sauerstoffverhältnis, da war das ein Stück heißer oder ein Stück kälter oder so, was man sonst nie gesehen hätte, weil man einfach nicht die ganze Kette im Blick hatte. Ja, also sozusagen wirklich in der alten Wirtschaft sozusagen Wertschöpfung schaffen. Oder ein anderes Beispiel, der Microsoft-Chef hat letztens so schön gesagt in einem Panel-Diskussion, wenn ich in Boston zum Zahnarzt gehe, dann bin ich umringt von deutscher Feinmechanik. Aber nichts von dem ist vernetzt. Ja, bring es doch einfach ins nächste Level. Das ist doch jetzt nicht, ja, kein Hexenwerk.
Wenn ich im heutigen Zustand das ändern wollte in einem Unternehmen, ohne jetzt auf KI zuzugreifen, dann muss ich eine Ausschreibung machen, dann muss ich ein Unternehmen engagieren, das mir irgendwelche Datenschnittstellen baut, dann muss ich anfangen, das in einem großen Projekt 6 Monate lang zu programmieren und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, da steckt immer so ein Experte dazwischen oder auch dahinter, der eigentlich mich hindert, das selbst zu machen. Jetzt wird ja ganz oft von Demokratisierung gesprochen, wenn wir über KI reden. Also dass dieses Thema, ich muss ja jemand fragen, den muss ich beauftragen, der sagt, oh, das ist schwierig, das kostet, das ist aufwendig. Ja, das fällt alles weg. Wie erlebst du das? Ist das diese Demokratisierung? Weil es berührt ja auch dieses Verhältnis, was macht KI? Es ist eben nicht nur die Routinearbeit, es ist eben auch ganz viel Expertenarbeit. Wie siehst du das?
Ja, ich würde mal sagen, Demokratisierung leid. Denn es wird ja teuer bezahlt. Ja, es wird bezahlt mit den Tokens, die wir rüberschicken über den Teich. Ja, die Wertschöpfung in den USA oder ja, vielleicht auch in Irland, aber weitestgehend in den USA betreiben. Und auf der anderen Seite verschenken wir natürlich unser Know-how, indem diese großen Modelle oder die Anbieter halt unsere Daten bekommen. Die wissen, was wir anfragen, die wissen, was wir tun. Das ist ja wie mit Suchmaschinen. Die verbessern sich ja in der Nutzung. Ja, wenn du halt zigtausend Millionen, hunderte Millionen von Nutzern hast jeden Tag, die eben mit Claude Code programmieren, dann weißt du ja genau, wenn jemand zum 7. Mal dieselbe Anfrage stellt, dann hat es nicht gut geklappt. Ja, und dann weißt du genau, wo du optimieren und verbessern kannst, damit es nächstes Mal diese Sache funktioniert. Wenn es eben zigtausende oder hunderttausende von Nutzerinnen und Nutzern betrifft, dann hast du ganz schnell ein Update, wo hunderttausende von Nutzerinnen merken, wow, das Ding ist echt besser geworden, weil du genau weißt, was die jeden Tag damit machen. Das heißt, dieser Abfluss von unserem Spezialwissen, den musst du ja mit einpreisen. Ja, und sozusagen, das ist eben der große Schluck Wasser im Wein der Demokratisierung, auf den ich jetzt zu sprechen kommen will. Sonst würde ich dir natürlich recht geben. Ja, dass alle Leute jetzt damit spielen können, Erfahrungen machen können. Das ist immanent wichtig, denn viele haben ja gar keine Vorstellung, was alles geht. Und erst wenn du bastelst und tust und machst, und das kannst du eben, Rapid Prototyping ist jetzt einfach die Norm geworden. Das ist natürlich gut, weil dann können die Leute, wenn sie einen Plan haben und wenn sie ein Bauchgefühl haben und wenn sie sich was überlegt haben, dann können sie die Experten hinzuziehen. Und jetzt werden wir wieder romantisch und sagen, baut mir eine eigene Lösung, macht auf der Basis von Open Source und Mistral und so weiter was hier bei uns läuft, wo keine Daten abfließen. Das ist ja dann auch möglich. Also insofern ist es dann möglicherweise auch nur ein Zwischenzustand.
Skizzier doch mal so ein bisschen die Landschaft, wenn man mal die KI als Infrastrukturthema betrachtet. Ja, wir reden ja ganz viel über diese LLMs und die großen Modelle, die Foundation Models. Auf der anderen Seite hast du schon erwähnt, dann gibt es die chinesische Gegenbewegung, die jetzt den Markt flutet mit Open-Source-Modellen, was auch ein direkter Angriff letzten Endes ist auf die Bezahlmodelle, ist auch klar. Aber es ist ja nicht so einfach. Es ist ja nicht nur das Foundational Model, sondern da sind ja viele Schichten dabei. Also wo ist denn so unser Sweet Spot, wo wir aus europäischer Sicht eigentlich sagen müssten, da stecken wir unsere Intelligenz rein, da ist unser Wissen drin und das geben wir auch nicht her. Also was müssen wir, welche Punkte müssen wir besetzen?
Naja, interessant ist eben bei uns tatsächlich natürlich erstmal das B2B-Geschäft mit den kleineren Modellen, da wo du weniger Daten hast, wo du auch weniger Compute hast, im Krankenhaus oder so. Ja, da arbeiten wir auch, da willst du die Sachen nicht in die Cloud geben und schon mal gar nicht an die großen Anbieter geben. Mhm. Du hast auch nicht so viel Rechenkapazität im Haus, sondern du musst eben mit dem, was du eben dort an Rechenkapazität hast oder kurzfristig aufbauen kannst, arbeiten. Und da haben wir den Sweet Spot. Da können wir dann eben aber auch für die Modelle kleinschneiden. Wie klein können sie sein, damit sie eben diesen Arztbrief, diesen Patient Record und dieses ganze Zeugs halt verbinden können und lesen können. Da forschen wir dann aktiv dran. Ne? Dann kann man eben die Großen als Baseline nehmen. Zum Teil können die auch nicht gut damit umgehen, weil sie die medizinischen Codes und Fachbegriffe und so weiter nicht kennen, weil auch hängen auch hierarchische Strukturen, Entscheidungsstrukturen in Krankenhäusern und andere Dinge. Also viel, ich sag mal, auch Modellierungsaufwand von Prozessen noch mit dran. Also den darf man auch nicht verachten. Das heißt, da kommen dann eben auch kleinere Modelle ins Spiel und vor allen Dingen eben auch Hybridsysteme. Ja, also die RAG-Systeme, wo du eine Datenbank mit meinem Wissen an ein Sprachmodell gibst und das verwurstelt das dann, fasst es dann zusammen, macht eine schöne Mail oder einen schönen Brief draus oder so, wo das Sprachmodell eigentlich nur sprechen können muss, aber das eigentliche Wissen kommt aus meiner Domäne, aus meiner Datenbank oder eben auch diese Agenten, Mix of Experts, wie das dann alles heißt. Du kannst verschiedene Tools aus der alten Welt ganz normal, meinen Kalender und meine E-Mail und das Sprachmodell und eine Datenbank, du kannst ja ganz hybrid bauen und kannst im Grunde auch zwischendurch noch Frau Schulz anrufen, wenn die noch ein Wissen hat, was nicht digitalisierbar ist, Erfahrungswissen, und kannst das auch noch mit in den Prozess reingeben. Auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Ja, Stichwort der Longtail von den Dingen, die einfach nur im Gehirn der Menschen stecken. Und das ist ja vielleicht auch gut so. Das kannst du dann alles eben in die Prozesse reinbauen. Im Endkundengeschäft ist völlig klar, die super funktionierenden großen Allzweckmodelle, die haben wir erstmal nicht. Wir sollten sie langfristig haben, da sollten wir vielleicht auch unbedingt nachher nochmal drüber sprechen, nochmal ein bisschen uns überlegen, ob man nicht unserer Bevölkerung auch eine Grundversorgung anbieten muss. Stichwort Frauke Schere. Ja, also dass eben nur die Leute, oder vielleicht können wir auch jetzt drüber reden, ja, dass nur die Leute, die sich's leisten können, dann die guten Modelle kriegen, und fürs Volk bleibt dann eben Werbung und Grog und Nazi-Inhalt über, weil es eben kostenlos kommt. Das kann eigentlich nicht sozusagen das Betriebssystem unserer öffentlichen Sphäre, unserer Wirtschaft, unserer Ausbildungsorte, unserer Demokratie letztendlich sein, sondern ich wundere mich wirklich massiv. Wir haben Recht auf Telekommunikation, du hast ein Recht, dass du einen Internetanschluss kriegst, du hast ein Recht, dass dir Post ausgeliefert wird, zum Teil privat organisiert, zum Teil staatlich organisiert, aber das ist verbrieft, dass jeder irgendwie da rankommt. Ja, wir haben Bibliotheken aufgebaut, damit Leute an Bücher kommen, Lehrmittelfreiheit, damit Schülerinnen und Schüler an Bücher rankommen. Wir haben geschenkt von den Alliierten einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgebaut, damit Leute an pluralistische Informationen kommen, staatsfern, aber eben geprüft und reguliert und durch einen Medienstaatsvertrag und durch gewisse Boards und so weiter und so fort auf Unabhängigkeit eben abgeklopft. Wir kennen doch diese Infrastrukturen, die wir gebaut haben, um die Leute an Kommunikation und Wissen ranzuführen. Warum haben wir so eine demokratische Vision oder eben auch so eine förderliche Vision nicht für KI? Also ich meine, wenn du, weil die Leute, die sagen immer, wer soll es bezahlen, wer soll es betreiben, naja, lass uns doch erstmal drüber reden. Wenn du von den 8 Milliarden, die wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hast, sagst, wir hätten nur 10% davon, wir hätten, sag mal, 1 Milliarde für die Deutschland öffentlich-rechtliche KI oder in Bibliotheken ausgeliefert oder wer auch immer. Jeder Deutsche hat das Recht, aus 5 verschiedenen Modellen unterschiedlichster Couleur, auf Pluralismus wird geachtet, ja, von rechts bis links kann er oder sie wählen, mit was er versorgt werden will. Ja, also stellt euch das mal vor.
Wir nehmen das Budget vom Fernsehgarten und bauen KI.
Ja, Riverboat, ich will denen das nicht wegnehmen, aber wir können eine zweite Abgabe machen. Ja, kannst ja eine KI-Abgabe machen und sagen, ja, 10 Euro im Quartal zahlt jeder Bürgerin und Bürger dafür, dass wir eben diese Wissensinfrastruktur aufbauen. Oder lasst uns doch wenigstens drüber diskutieren. Ich will nicht sagen, dass ich schon die Lösung habe, aber wo ist denn der Diskurs?
Das ist ja genau der Punkt. Also das ist ein positives Bild von unserer Zukunft. Wo wollen wir da eigentlich hin? Ja.
Weil Regulierung, Entschuldigung, ne, es wird auf EU-Act, was wir nicht wollen, haben wir deutlich reguliert. Aber was wir wollen mit KI, sozusagen Regulierung, heißt ja nun auch, dass das Negative verhindern und das Positive machen. Und ich lese die EU will souverän sein. Ich dachte vorhin, darauf ging deine Frage heraus, was ist denn eigentlich die gesamte Kette? Naja, klar, Chips, Rechenzentren, Daten, Ökosysteme, Talente. Die Kette ist lang, man kann überall ansetzen. Wir müssen überall souverän werden. Das Ministerium sagt immer nicht autark, aber souverän. Ja, dass wir Entscheidungsmöglichkeiten haben, dass wir immer einen Plan B haben, wenn das eine mal abgeschaltet wird, wenn jetzt Cloud Code mal abgeschaltet wird oder Google oder GPS, ja, haben wir, oder Microsoft Office, ja, haben wir einen Plan B, wie wir weitermachen können. Ja? Also das wäre eben Souveränität. Aber ich sehe eben auf EU-Ebene und in der deutschen Roadmap des BMFTR, wir wollen 1 oder 2 oder 3 oder 5 Modelle bauen und wir machen dafür Ausschreibungen und geben auf EU-Ebene, ich sag mal 700 Millionen oder so, ist jetzt auch nicht nichts irgendwie, aber natürlich auch nicht dasselbe wie 200 Milliarden, was Microsoft in KI investiert, das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber meine Frage ist eben die, ne, und dann in 2 Jahren oder 1,5 Jahren sind die Modelle da und die gefallen uns, wer betreibt sie denn? Wer sorgt denn dafür, dass die demokratiefreundlich, ja, Stichwort Schere, dass die zum Guten eingesetzt werden, dass die dann nicht einfach da sind und dann findet sich niemand, der die dann betreibt? Oder wie wollen wir dann...
Also es wundert mich. Das Problem haben wir praktisch überall, wo die EU einerseits fördern möchte und auch die richtigen Themen aufgreift, auf der anderen Seite aber die Strukturen, in denen die EU fördern darf und kann, eben sehr kompliziert sind und sehr langsam sind und immer quotal sein müssen und so weiter. Ja, das erleben wir auch in der Industrie. dass damit Lösungen entstehen, die eigentlich keiner braucht. Man kann immer noch argumentieren, zumindest schafft sie Plattformen, in denen
Talente,
die richtigen Menschen zusammenkommen und so weiter. Aber am Ende ist das natürlich ergebnislos und wird natürlich weggespült in einer Taktung, die einfach so ein Apparat wie die EU einfach nicht mithalten kann, wo wir alle 4 Wochen aufwachen und sagen, oh, es hat sich wieder die Welt gedreht und was Neues ist da.
Aber die Leute fragen mich, welchen Vorteil oder wie weit sind sie uns denn voraus in den USA? Und wenn du einfach mal nüchtern betrachtest, wir sind im Jahr 4 der Technologie, also ich sag mal eigentlich maximal 4 Jahre. Ja, abgesehen davon, dass sie eben diese zig Millionen von Nutzerinnen und Nutzern uns voraus sind. Ja, die müssten wir natürlich auf unsere Seite kriegen, aber nimm mal eben 300 Millionen Nutzer in Europa, die würden jetzt umswitchen auf unsere Modelle und unsere Modelle verbessern. Roberto Simonowski, das schöne Buch, die Sprachmaschinen geschrieben hat, eine Philosophie der künstlichen Intelligenz, der vergleicht das, er sagt, also wir sind ein bisschen wie die DDR-Bürger nach der Wende. Ja, die Cornflakes-Packung aus dem Westen, die sieht schöner aus und unsere eigene Wirtschaft geht halt einen Bach runter, ja, weil wir eben sozusagen, ne, weil das andere ein bisschen schöner ist. Also möglicherweise muss man da auch einfach mal sagen, hey, da muss man vielleicht auch mal eine patriotische Entscheidung treffen und sagen, ja, wir werben mal dafür, dass wir unser Eat Your Own Dog Food, dass wir dann unsere eigenen EU-Lösungen, ja, unsere deutschen Lösungen, dass wir die dann eben denen auch eine Chance geben, dann auch, wenn sie auch möglicherweise nicht so shiny sind, aber dass man dann vielleicht auch mit aufklärt oder auch Leute, sagen wir mal, sanft dazu zwingt.
Und da ist ja auch durchaus Bewegung da. Also der Deutschland-Stack, also das heißt eine vereinheitlichte Infrastruktur, zum Beispiel in der Verwaltung, das sind ja ganz wichtige Themen. Wir sehen, dass eben das Thema Open Source wieder an Schwung gewinnt. Also gerade München, andere viele Behörden und so weiter gehen eben auf Open Source-Lösungen. Wir sehen, dass die deutschen Cloud-Lösungen eigentlich sehr gut funktionieren. Ja, nicht so umgreifend, umfassend vielleicht sind wie die amerikanischen, aber sie sind extrem stabil und leistungsfähig und auch kostengünstig und so weiter. Also ich denke, da ist viel mehr da, als wir eigentlich so wahrnehmen.
Noch ein Caveat zu Open-Source-Modellen. Ja. Kürzlich da mit Mario Brandenburg von SAP drüber diskutiert. Wir wollen die natürlich und finden das auch gut. Open Source ist da schlägt unser Herz dafür. Aber wenn du dir überlegst, dass bei diesen Modellen eben manchmal ja auch Dinge schiefgehen, da sind Verzerrungen drin, da werden Leute diskriminiert und andere Dinge, da hast du es dann natürlich in der kommerziellen, geschlossenen Welt einfacher zu sagen, wir fahren einfach ein Update. Ab morgen benutzt ihr das neue Modell alle, das andere wird nicht mehr angeboten. Und in der Open Source Welt hast du dann eine Vielzahl möglicherweise von eben Klonen dieses Modells rumfahren, die du nicht mehr einfangen kannst, die dann möglicherweise auch berserk gehen und Zeug in die Welt setzen. Das heißt, wenn man eben unter diesem Aspekt, ja, dass man eben auch irgendeine Art von Regulierung und Kontrolle ausüben muss, hat man es dann natürlich wieder etwas schwerer in der Open Source Welt. Aber du schüttelst
ja, also Open Source ist natürlich ein komplexes Thema, denn Open Source heißt ja erstmal ein Weg, wie wir vielleicht gemeinsam an Themen arbeiten. Wenn wir über kommerzielle Produkte reden, dann ist normalerweise immer eine Distribution da von irgendjemand, der es kommerziell nutzt. Also Open Source heißt ja nicht immer automatisch kostenlos, ja, sondern da ist jemand da, der es paketiert. Denn meistens ist es eben so, zumindest in industriellen Anwendungen, da muss noch ganz viel außenrum gebaut werden. Ja, das muss integriert werden, das muss als Produkt betrieben werden. Und dann habe ich auch jemand da, der sagt, ich stelle für gerade. Ja, gerade in solchen Lieferketten ist es eben genau nicht so, dass ich das irgendwie runterlade, dann ist es da. Auf der anderen Seite ist schon richtig, diese Modelle sind in the wild. Ja? Also das heißt, das ist ja auch ein Teil des Ganzen. Ich kann mir heute die Computerhardware locker kaufen, auf dem diese Modelle einfach von mir installiert werden. Und das kann kein Mensch mehr kontrollieren, was ich damit mache. Aber das ist eben so. Also auch heute kannst du dir eine Säge kaufen und damit machen, was du willst. Also ist das.
Die Leute sagen auch bei Agentic, wenn KI jetzt, ich kann mir ja auch ein Programm schreiben, was meine Mails liest, was mein Konto Zugriff hat und so irgendwelches Zeug damit macht. Das ist das, verbietet dir ja keiner. Ja, das wäre nicht schlau.
So ist das, genau. Ja. Ja. Wie siehst du denn die Zukunft Europas? Wieder mal eine ganz kleine Frage, so in Richtung Abschluss. Wo werden wir denn hinsteuern? Ja, was ist denn, wenn wir mal wirklich optimistisch sind, wenn wir visionär sind, wenn wir sagen, wir sind in der Lage, 4 Jahre ist nicht viel, ja, und vielleicht sind wir auch in der Lage, weil diese ganze Erzählung von, wir brauchen jetzt Rechenzentren, die so groß sind wie das Saarland, ja, und die Stromproduktion von Belgien verbrauchen, vielleicht stimmt das ja auch nicht, vielleicht werden wir effizienter. Wenn wir mal positiv bleiben, was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Bild für dieses Europa?
Ich denke auch, wenn wir wenn wir neue Chips schaffen, wenn die KI-Modelle selber kleiner und effizienter werden und wenn wir auch lernen, mit ihnen umzugehen. Das ist so eine Mischung ja aus beiden, auch die Endkunden, dass wir, wenn wir jetzt im Restaurant mit 5 Freunden irgendwo oder Freundinnen sitzen und dann über den Eiffelturm sprechen und dann 5 Leute eine Chat-Anfrage machen, wie hoch der Eiffelturm ist, da kann man ja auch sozusagen als Endkunde vielleicht auch ein bisschen sozusagen sich aus dem Energieverbrauch ein bisschen raus, Stichwort Medienbildung, rausziehen, glaube ich, dann, wenn wir diese Koevolution hinbekommen, dass das eben wirklich ein Werkzeug ist, was uns hilft, irgendwie ein Neues und Höheres zu schaffen. Und ich hoffe eben auch noch, und das ist in Europa, auch in Deutschland oder so, haben wir ja viele Probleme, die eigentlich nicht am Wissen scheitern. Also Stichwort irgendwie, dass es die Klimakrise gibt, wissen wir irgendwie, sie war 1979 das erste Mal in der Tagesschau. Ja, das ist, ich meine, gut, klar, es ist eine kurze Zeit für ein Menschengehirn, aber wir haben oft nicht die Wissensprobleme, auch was weiß ich, den Trassenbau von Nord nach Süd und andere Dinge, die wir machen müssen, sondern wir haben Kommunikationsprobleme. Ja, und KI wäre eigentlich für mich gut gemacht, eigentlich eine Moderatorin, eine Möglichkeit eben Diskurse zu metakognitiv zu begleiten, zu reflektieren, uns zu helfen. Ich meine, bei Timi der Wahl oder so haben Leute gefragt, was hätte KI entschieden? Ich sage, KI hätte möglicherweise uns jedem Einzelnen gesagt, pass mal auf, du bist in einem ganz anderen Film als dein Gegenüber. Ja, dich interessiert gerade Tierschutz und den anderen da interessiert gerade aber das wissenschaftliche Fakt, dass der keine Überlebenschance hat und ihr müsst irgendwie ein bisschen anders miteinander reden. Ja, ich habe das Gefühl, der Staat tut nichts und du hast das Gefühl, sozusagen, die sind doof. Ja, also wie bringen wir Menschen zusammen? Das, was die sozialen Medien eigentlich mal hätten leisten sollen, was auch der Gründungsmythos des Internet war, das Global Village, wo die Menschen gemeinsam am runden Tisch sitzen, ja, an der Habermaschen Agora und die Probleme der Welt lösen, herrschaftsfrei, dezentral, so war es ja mal angedacht. Das war die demokratische Vision vom Internet. Ja, die ist dann natürlich durch die großen Plattformen und so weiter, mindestens nach dem arabischen Frühling, kaputt gemacht worden, wenn einzelne Leute sich dann, wenn wir das auch erlauben, dass einzelne Leute sowas wie X oder damals Twitter kaufen. Ja, das war ja auch ein Fehler eigentlich sozusagen, ja, dass man nicht dafür gesorgt hat, dass diese wichtigen Kommunikationsinfrastrukturen eben offen und frei bleiben oder so frei, wie sie halt sind. Wenn wir das schaffen, eben mit KI diese Fehler zu vermeiden und es wirklich sozusagen dann eben, Stichwort auch selber zu betreiben und dann eben die Leute zusammenzubringen und zu sagen, wir bauen eben Kommunikation auf, wo nicht wie in den sozialen Medien Hass und gegeneinander aufhetzen und die sind so doof und wir sind so schlau. Eben damit mit einem ja marktökonomischen Aufmerksamkeitsstrategie agiert wird, sondern wir sagen, wenn wir Menschen zusammenbringen, unsere europäischen Werte eben ja vereint in Diversity, wenn wir die halt reinbringen in unsere KI-Systeme, dann kann das doch eine schöne Zukunft werden.
Wunderbar. Man kann noch ganz viel mehr von dir hören. Du hast einen eigenen Podcast, KI und Jetzt, in der ARD. Also da bist du der große KI-Erklärer. Ich hätte aber noch eine allerletzte Abschlussfrage. Es ist gerade jetzt die Zeit der Abiturprüfungen. Ja, und also die Menschen kommen jetzt gerade raus aus der Schule. Was rätst du den jungen Menschen? Was sollen sie machen? Was sollen sie studieren? Was sollen sie aus ihrem Leben werden?
Also ich habe immer schon gesagt, weil es mir auch selber gut getan hat, immer zwei Standbeine. Ich habe ja Computerlinguistik, also das ist sogar, das hängt sogar in der in der philosophischen Fakultät, hing es damals, heute hängt es bei den Übersetzern in Saarbrücken, wo ich studiert habe. Also die Ingenieurswelt und die geisteswissenschaftliche Welt zu kennen und vermitteln zu können zwischen dem, fand ich das so ein bisschen so, ich bin zweimal halb, aber am Ende des Tages sozusagen bin ich anschlussfähig in verschiedene Richtungen und das hat eigentlich viel gebracht und ich bin der festen Überzeugung, dass sich auch Disziplingrenzen schnell verschieben werden durch KI. Denn zu Da Vincis Zeiten hat man alles studiert, Recht und Medizin und Kunst und was es halt damals gab. Der Wissensstand, das waren 200 Bücher, ja, den hat man gelesen und dann hatte man das Wissen der Menschheit einfach intus. Na gut, und dann stieg das Wissen halt so rapide an, auch durch den Buchdruck und anderes, dass man Disziplingrenzen einziehen musste, damit ein Mensch irgendwie in einer vernünftigen Zeit studieren konnte und dann noch irgendwie arbeiten konnte. Und jetzt haben wir aber diese Möglichkeit, kognitive Prozesse und Merkprozesse, Memorisierung und so weiter eben auszulagern. Natürlich nicht endlos, völlig klar. Wir brauchen Expertinnen und Experten, die KI weiterhin verbessern, Ergebnisse kritisch prüfen und so weiter, ist völlig klar. Aber wir können, glaube ich, mit den Disziplingrenzen spielen, denn die interessanten Lösungen der Probleme, Stichwort eben jetzt Klimawandel, Pandemien, Fluchtbewegungen und so weiter, die liegen ja nicht in einer Disziplin. Auch KI-Entwicklung liegt nicht in einer Disziplin, sondern ist ein hochinterdisziplinäres Ding. Niemand hat die und kann auch die gesamte Perspektive haben. Das hat juristische, das hat ethische, das hat technische, das hat gesellschaftliche und so weiter Aspekte. Und das würde ich den Studierenden, also den angehenden Studierenden dann eben raten. Ja, stell dich auf 2 oder 3, ich sag mal so Konterkarriere, so ein bisschen das Bachelor- und Master-System, ja, sozusagen eine Schmalspur. Einen Schmalspurabschluss sozusagen, ja, aller Abitur 2.0 zu machen, sondern versuch dich eben interdisziplinär aufzustellen und dann mit Bindestrich irgendwas zu machen. Ich glaube, dann bist du besser und sicherer und zukunftstauglicher aufgestellt.
Fantastisch. Vielen Dank.
Super. Ganz herzlichen Dank auch von mir.
Ja, danke für die Einladung.
It's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new collie that never falls asleep. Frog and Kristoff ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformation's racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine, learning to be proud. Every episode, a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's startups finding pivots, cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep into the digital age. Dig deep, dig deep. Turn to another page where humans meet machines and the future starts today. Dig deep, dig deep. It's time to find.